Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Moin und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Butter bei die Psyche. Ihr habt den zweiten Teil einer Doppelfolge angeklickt. Darum meine ausdrückliche Empfehlung, wer die erste Folge mit der wunderbaren Anja noch nicht gehört hat, einfach diese Folge ausmachen, hochscrollen, den ersten Teil hören und dann zu dieser Folge zurückkommen. Für alle anderen, die im Bilde sind, die den ersten Teil gehört haben, nicht wundern, es geht nach der wunderbaren Musik des tollen Martin Küppers unmittelbar mitten im Gespräch weiter an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich wünsche euch eine gute Zeit.
Und es rückte dann schon der Zeitpunkt näher, dass ich wieder mit Arbeiten anfangen wollte. Ja, und ich dann halt dachte, gut, also vielleicht quasi zeigen sich ja noch mal gewisse Themen so. Und dann war die erste Spielzeit, als ich wieder einstieg, die Spielzeit der toten Kinder. Mm.
What?
Ja, ich erinnere mich, das stimmt. Ja.
Also das, da kenne ich, glaube ich, nur Medea.
Mein damaliger Chef, also nicht mein Schauspielchef, sondern der Intendant, der sagte ganz glücklich, ach, so toll, dass du wieder da bist. Und ich habe was ganz Tolles für dich, ein Stück. Das ist dir auf den Leib geschneidert. So. Das heißt Gift. Also, oh, okay. Es ist ein Zwei-Personen-Stück über ein Elternpaar, was das Kind verliert. Und wo die Mutter völlig quasi nicht schafft, aus diesem Ding rauszukommen. So, also die quasi bleibt an dem mental quasi bleibt die in der Toten, nennt man das? In der Totenwache? Nee. Totenwache?
Leichenwache? Ich weiß, was du meinst, ja.
Also ihr wisst, was ich meine. Also Man bleibt quasi wie an diesem Bett, wo das tote Kind drin liegt, man sitzen und das Leben geht nicht weiter. Mhm. So. Und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als ich das Stück gelesen habe. Das kann er nicht im Ernst zu mir sagen, dass das mir das Stück auf den Leib geschrieben ist. Und hat er auch nur ein bisschen eine Ahnung, was das für mich bedeutet, dieses Stück zu spielen, hat er natürlich keine Ahnung. Ist ja auch ganz gut so, dass er davon keine Ahnung hatte, so. Aber es war, als wir in der...
Aber er muss dafür nun nicht mal die Horrorgeschichte kennen. Ich glaube, dass generell einer Mutter, die gerade ein Baby bekommen hat, einer frischgebackenen Mutter vorzuschlagen mit dem, boah, das passt doch jetzt super. Das sagt ja alles aus.
Eine Mutter.
Also das wäre auch eine Frechheit, wenn der Milo in einer halben Stunde kurz durchgefluppt wäre. Weißt du, das ist doch trotzdem, also das ist doch unmöglich.
Ja. Ja, oh Mann. Ja, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Ja, es ist auf jeden Fall, das war schon echt ein dicker Hund.
Aber du hast das dann gespielt?
Ja, wobei es so war, dass es eine Stelle gab, die ich nicht einmal geschafft habe, ohne weinen zu spielen. Mhm. Also und zwar so weinen, dass ich immer nicht wusste, höre ich auch irgendwann mal wieder auf.
Oh shit, ja.
Also in der ersten Leseprobe war das so, dass ich schon vorher gesagt habe, ich möchte nur schon mal sagen, ich habe da eventuell Momente, wo ich mal kurz mich sammeln muss und so. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich einen ganzen Block gar nicht sprechen konnte, also kein Wort davon. Mhm. Ich habe angefangen und es machte bei mir alles, machte irgendwie quasi, es war völlig klar, ich werde diese Worte nicht rausbekommen.
Ja.
Habe ich geweint und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt danach weiter. Und so ging das eigentlich so die ersten 3 Wochen. Und dann habe ich irgendwann, okay, ich muss mich irgendwie diesem Monolog, muss ich mich stellen, Und dann eben habe ich zwar die Worte gesprochen, aber es war ja, es war also ausgesprochen schwierig, die auch zu verstehen. Und was dann das Ding super geändert hat, war, dass das eine wir einen Probenbesuch hatten von verwaisten Eltern. Und die kamen halt und erzählten eben von ihren toten Kindern. Und das war halt, ja, da hat es bei mir halt ein bisschen zum einen dieses Hallo wach gemacht, und ja. Ich dachte, dein Kind lebt, dein Kind lebt, so. Und zum anderen hat es eben natürlich auch plötzlich die Tür zu dem Stück nochmal anders geöffnet, weil es ist kein Baby, was da stirbt. Es ist nicht bei einer Geburt, sondern es ist schon ein richtiger, ein größerer Junge, der da stirbt und so durch einen Unfall. Und die Eltern waren auch alle, was stimmt das, was ich sage? Ja, da waren die Kinder alle durch Unfälle gestorben. Also entweder waren die Kinder schon so, dass sie selber Auto oder Motorrad gefahren sind und sich quasi in den Tod gefahren haben, ja. Oder sie sind quasi Opfer von einem Unfall geworden. Und dann war ab dem Moment klar, ich widme diesen Eltern dieses Stück, und ab dem Moment rückte es ein bisschen von mir eben weg, und es war völlig klar, die sind das, für die ich das mache.
Ich tue das für die. Und dann ging's. Okay.
Genau. Und dann ging das. Und es war aber eben trotzdem so, dass es wirklich immer in der Vorstellung so war, dass ich echt, mich da immer wirklich so, ich musste mich da wirklich durch diese eine Passage, musste ich mich immer durchpeitschen.
Wie durch einen Geburtskanal.
Wie durch einen Geburtskanal, wirklich. Und dass ich auch ganz oft vorher gedacht habe, ich habe eigentlich keine Lust, dahin zu gehen. Also so wie Milo bei der Therapeutin, dass man denkt, ich möchte eigentlich nicht an diesen lichtlosen Ort irgendwie.
Und, wie ist denn die Regie mit dir umgegangen und dein Partner? Weil wenn der Intendant schon so nicht ganz so auf der Höhe war.
Also das waren beides, also dieses Elternpaar, um das es in dem Stück geht, da ist sozusagen dieser Tod, der ist schon länger her. Das heißt, die müssen auch schon etwas fortgeschritten im Alter sein. Das heißt, mein Partner war also auch schon so Mitte 50 und der Regisseur auch. Also das waren beides Männer in diesem Alter.
Ach, der Intendant hat dann dieses sensible Stück mit der Kollegin, die frisch Mama geworden ist, auch noch einem Mann um die 50 gegeben und nicht eine Frau.
Ja, genau.
Gut, also ich will nicht ausschließen, dass Männer in dem Alter es vielleicht auch super sensibel machen können. Wir würden mir ein, zwei einfallen, aber es ist von der Setzung erstmal auch sehr gewagt.
Bis fahrlässig. Also das Tolle jetzt an dem Regisseur war, dass der mir da völlig vertraut hat. Dass der quasi mir da massiv Raum zur Verfügung gestellt hat. Also der hat mich gar nicht inszeniert. Der hat da mich nur so grob durchnavigiert. So. Man hat ganz selten mal gesagt, ah ja, das fand ich jetzt irgendwie, das wäre schöner, wenn du das da hinten stehend machst oder so. Das war dem völlig, völlig Wurst. Der hat eigentlich nur versucht, mich da irgendwie durchzubegleiten. Insofern war das super.
Okay, ja.
Mein Partner allerdings, das ist so ein bisschen so eine Leerstelle geblieben für mich. Also wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt, sagen wir mal, ein sehr empathischer Kollege gewesen wäre, wäre das mit Sicherheit nochmal anders gewesen so. Und der war auch ein bisschen so ein eher so ein manierierter Spieler. So. Also das war schon für mich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das so mit ihm zu machen. Da das aber so ein entfremdetes Paar ist, war das dann auch für mich, dass ich den dann auch aus Leibeskräften gehasst habe einfach. Weil ich dachte, ah, der ist halt wirklich, der hat's nie kapiert und wird es auch nie kapieren. Und so insofern ging das schon irgendwie. Was mich halt total geflasht hat, war eben das Publikum. Also wo man einfach merkt, wie viele Frauen Themen haben damit, also auf ganz unterschiedlicher Ebene. Also es ist, wir haben keinen Abend durchgespielt, ohne dass irgendjemand fluchtartig den Raum verlassen hat. Mhm. Also nicht irgendjemand, sondern irgendeine Frau.
Ja.
Und es war zweimal auch so, dass quasi Frauen, also dass ich nochmal zurück bin auf die Bühne, um was zu holen und da noch Leute saßen. Mhm. Und dann habe ich mich beide Male, die das war, da spontan dazugesetzt.
Ja.
Und dann waren die so, ach, ach, was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Und ich sagte, naja, Sie sitzen ja noch, ach ja, und so. Und dann haben die eben erzählt, so. Und von ihren Kindern so. Und da war eben eine Frau auch tatsächlich dabei, wo das Kind eben bei der Geburt gestorben ist. Mhm. So. Und das ist natürlich schrecklich. Also wenn, also ich meine, die verwaisten Eltern haben zum Beispiel auch gesagt, das war jetzt bei denen nicht unbedingt so, dass da nicht noch Kinder nachgekommen sind oder so. Aber die Kinder, die nachkommen, tragen diese Bürde auch des toten Geschwisterchens mit total. Und so. Ne? Und also es war auf jeden Fall also eine ganz tolle Erfahrung. Also und insofern cool. hat man Chef total recht gehabt. Das war mir auf den Leib geschneidert, weil ich hätte wahrscheinlich auch in einer Komödie mich vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Und so war es irgendwie so, dass ich irgendwie dachte, ach ja, guck mal hier, also ich ziehe jetzt anscheinend dieses Thema irgendwie an, okay, here we go, so. Dass jetzt allerdings noch zwei Stücke dann auch noch so hinterherkommen, wo dann nochmal dieses Thema irgendwie so kommt und auch so ein bisschen dieses Thema verzweifelter Kinderwunsch und so, das hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen, aber also es ist auf jeden Fall eine, wir haben da auf jeden Fall diese ganze Mutterthematik, die haben wir da irgendwie ganz schön beackert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so häufig passiert eigentlich auf der Bühne. Also danach ist das jetzt nie wieder so gewesen, dass dieses Thema so präsent im Spielplan gewesen wäre.
Naja, nee, habe ich auch eben in der Pause zum Fabian gesagt, dass ich es so genossen auch in Anführungszeichen habe, dass du so ausufernd und ausführlich davon erzählt hast. Weil auch abseitig von Spielplänen findet das ja selten statt. Also weil dieses, naja, komm, dein Kind lebt und jetzt weiter im Text, ist ja immer noch en vogue. Plus die Frauen, die sagen, eine Geburt ist ein Orgasmus. Die sind schon alle noch sehr, sehr mächtig. So, also ich glaube, da ist der Spielplan vielleicht auch nur Symbol für den Rest der Gesellschaft. So.
Ja.
Es findet einfach nicht statt. So, also ich habe das auch jedem, der es nicht hören wollte, erzählt in aller blutigen Breite damals. Ich dachte, nö, ich mache hier nicht mit, dass das alles nicht so wild war. Für mich war das total wild, obwohl es eine normale Geburt war. Das müsst ihr jetzt auch alle hören. So.
Ja, aber das ist natürlich sehr gesund, dass du das so handhabst. Also ich habe da wirklich mehr dieses verinnerlicht, das mache ich irgendwie mit mir selber aus. Hm. Und habe das, also außer jetzt bei der Therapeutin, das erste Mal ganz ausführlich an der Ampel hier vorne an der Kreuzung einer Kollegin erzählt, vor noch nicht allzu langer Zeit.
Ach krass, ja.
Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund hat die bei mir so, sie hat bei irgendwas nachgefragt, ganz intensiv. Und wir stehen da wirklich mit meinem Fahrrad und wir wollen uns eigentlich gerade trennen. Sie muss nach rechts, ich muss geradeaus. Und ich fange an zu erzählen und habe ihr diese ganze Geschichte an der Ampelkreuzung erzählt. Und dann hat sie irgendwann nur so, boah, so krass, oh mein Gott. Und hei. Ja, und dann haben wir uns irgendwie verabschiedet und dann bin ich irgendwie heim und habe gedacht, boah, was war das denn jetzt? Hm? Aber die, also deswegen, ich habe jetzt auch gerade, als wir quasi diese Etappe jetzt miteinander gesprochen haben, geht mir das auch so, dass ich so eine ganz große Dankbarkeit zu euch gegenüber empfinde, dass ich so denke, hä, die wollen das hören. Weil, also ebenso, also ihr wollt das ja wirklich hören.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist aber eine ganz ungewohnte Erfahrung, weil ich immer so denke, sowas will doch keiner hören.
Also wir wissen es jetzt nicht, aber wir, weißt du, das ist ja die Agenda, so ist der Podcast entstanden, Sachen, wo wir denken, wir haben das Glück oder vielleicht haben wir es uns auch erarbeitet oder sind einfach so, dass in unserem Freundeskreis über sowas genauso geredet wird wie über die Bandscheibe, den Fußpilz oder andere körperliche Gebrechen, die mehr mainstreamig sind. So ging es ja los. Und dann suchen wir Themen, wo es den Menschen vielleicht genauso geht wie dir. Und wer es dann hört, ist ein freier Mensch. Wenn jemand sagt, das Thema finde ich ganz schlimm, dann finde ich das sehr schade.
Aber auch legitim.
Aber dann soll er halt ausmachen oder so soll sich das einen anderen Podcast anhören. Das ist eine angebotene Einladung und ich hoffe, dass viele die annehmen. So einfach.
Aber ich bin wirklich entschieden der Meinung, dass da zu wenig drüber geredet wird, weil sonst würden wir Frauen, und da pauschalisiere ich jetzt mal bewusst, oder die Menschen, die Babys gebären, wir würden ja vorbereiteter da reingehen, wenn es vorher mehr Gespräch gäbe oder mehr Ehrlichkeit oder da einfach mehr Platz für wäre. Ja. Also ich hatte, was ich nämlich auch hatte, du sagst irgendwie, das war vielleicht gesund von mir, das mag sein, aber was ich schon auch hatte, ist dieses Gefühl, krass, das ist ja mal wieder typisch ich. Ich habe jetzt da irgendwie so ein Baby und alle bewundern das Baby und ich dränge mich die ganze Zeit mit meinen, was mir alles wehtut, Geschichten dazwischen. Also was ich schon auch noch irgendwie internalisiert habe, ist dieses Gefühl von, jetzt mach dich nicht so dicke. Es war halt eine Geburt. Das ist normal. So. Also ich kam mir schon vor wie eine Wichtigtuerin, dass ich mit einer normalen, spontanen Geburt da jetzt jedem nochmal erzählen muss, was alles wann aufgerissen ist und wie weit.
Ja.
Also ich fühlte mich wie eine Wichtigtuerin, das muss ich schon sagen, aber irgendwie habe ich gespürt, es ist trotzdem hilfreich, es noch ein paar Mal zu erzählen. So, keine Ahnung.
Ich fand halt super interessant, also dass quasi sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter da relativ zügig eigentlich zur Tagesordnung übergehen wollten. So. Und dass die Großelterngeneration, also meine Oma war das schon tot, aber Vivians Oma, die wirklich noch so ein preußisches Modell ist, da beißt man die Zähne zusammen und sowas, dass die plötzlich auch mit so einer ganz schlimmen Geburt um die Ecke kam. Und ich so dachte, krass, ey, also die hat ja wirklich auch, ich meine, das war wirklich auch ganz, ganz schlimm, was sie erzählt hat. Und auch, wie sie das erzählt hat, hat mich wirklich erschüttert. Also, weil das war so klar, dass sie das noch nie erzählt hat. Und das sind ja auch lauter Begriffe, die Leuten aus dieser Generation richtig zu viel. Und sie sagte dann auch ständig zu mir, na ja, und da unten rum und da wo, und ich dann immer so reinsouffliert, ne, so. Ja, und dann war da die, wo man ja auch, also wo es die Gebärmutter, ja, so, also völlige Sprachlosigkeit über dieses ganze Damm und was weiß ich, Muttermund und so. Also, aber trotzdem, das wollte so, drängte so aus ihr raus. Und eben auch, wo ich so zurückgedacht habe, dass die, mein Vater und meine Mutter sind beides Einzelkinder und meine Großmütter haben beide mal unabhängig voneinander zu mir gesagt, dass für sie völlig klar war. Das machen sie nicht nochmal. So. Und ich habe das immer auf diese sexuelle Komponente übertragen. Ich so dachte, ach, wie geil. Quasi einmal Sex gehabt, schwanger geworden. Das war alles andere als freudvoll. Und dann kann sein, dass das da auch mit drin steckt. Aber ich glaube, dass ganz oft, dass eben auch die Geburt einen ganz großen Schrecken hatte. Weil natürlich da diese ganze Geschlechtszone noch viel tabuisierter natürlich ist jetzt als bei uns. Ne? So alles ohne Wörter ist. Und am liebsten deckt man so ein Tuch vor die Frau, dass die auch gar nicht sieht, was da passiert. Und so, das hat mir meine Oma so erzählt, dass sie die ganze Zeit vor so ein weißes Laken geklotzt hat. So.
Wow, oh Gott. Ja.
Und ja, aber ebenso, wo ich so dachte, ja gut, wo sollen sie es also auch hernehmen?
Klar.
Ne? Ja. Die kennen das ja selber noch viel krasser. Und da ist nichts mit Bonding und was weiß ich. Da wurden die Kinder auf Wiederhören. Dann wurden die erstmal gewaschen Und dann lagen die da alle in Reih und Glied. Die waren nicht bei den Müttern. Mhm. So, also da gibt es diese Anekdote bei uns in der Familie, wie mein Vater quasi an der Scheibe steht und sagt, ja, welches ist denn meine?
Genau, und so. Diese Anekdote gibt es in sehr, sehr vielen Familien.
Ja, ja. Und dann
da habe ich zum Beispiel, ich wollte sagen, ich habe Glück gehabt insofern, dass von den Kindern, die in meinem Freundeskreis geboren wurden, und ich habe ja keine eigenen, bei der ersten Geburt ging auch vieles schief. Das wollte ich nicht sagen, deswegen habe ich Glück gehabt. Aber der Vater hat einfach sehr offen mit mir darüber gesprochen und mir das alles erklärt, weil ich hatte einfach Fragen. Und das konnten wir ganz sachlich, also es war einfach gut, also Muttermund, Dammschnitt, wie läuft das so ab? Weil ich habe das nie gesehen und ich glaube bei einer Freundin, wenn es bei deiner Geburt gut, die war speziell, ich vielleicht mich auch erstmal nicht getraut, dadurch, dass ich halt dem Vater sehr eng war und ich wusste, der redet über sowas ganz offen, war das eine gute Schule, weil ich gerade dachte, woher weiß ich eigentlich und woher habe ich mein Wissen über Geburten? Also vom Vokabular, weil du gerade sagst, stimmt, ich hatte auch keins vorher, aber es ist natürlich was völlig anderes, dass jemand, der das selber durchgemacht, dafür keins hat.
Ja.
Da steckt ja die Scham dann drin. Ja.
Ja. Ja, und das eben auch dann so dieses, dass ja teilweise natürlich auch wirklich bei dieser Frauengeneration ja auch die medizinische Nachsorge sehr zu wünschen übrig ließ und so, ne? Dass also manche dann auch wirklich eigentlich ihr Leben lang mit dieser Geburt Probleme hatten.
Klar, ja.
Und ja, also das ist auf jeden Fall eben diese Tradition, in der wir da stehen, ist eine Tradition von Frauen, die Zähne aufeinander beißen und wo auch nicht drüber gequatscht wird.
Ja, und vor allem irgendwie, wenn man dann ein lebendiges, gesundes Kind in Armen hält, hat man irgendwie sein Recht auch noch mehr verwirkt, ist mein Eindruck. Ne? Dass irgendwie da sowas vorherrscht wie, okay, wenn es da jetzt dann einen Verlust gegeben hat, dann ist irgendwie jedem klar. Da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen, aber wenn doch ein Kind da ist, warum überhaupt diese Zeit noch thematisieren? So.
Ja.
Das Gefühl, genau. Das ist schon noch ziemlich modern.
Sei doch nicht so undankbar.
Genau. Ja. Ich glaube, daher kam so ein bisschen mein Gefühl, dass ich dachte, jetzt starren alle dieses Baby an und ich muss mich hier so dicke machen damit. Aber irgendwie muss ich das, Leute. Es hat mich mitgenommen.
Ja. Ja, ja, absolut. Also. Ich hatte ja dann eben auch, das habe ich ja auch am Anfang erzählt, dass ich dann auch gesagt habe, ich wollte eigentlich ja natürlich kein Einzelkind haben, sondern es wäre schon eigentlich auch schön zwei, aber man sollte ja das Glück nicht herausfordern, war mein Gefühl. So, zum einen natürlich, weil eben Milo habe ich mit 42 bekommen. Da haben schon alle gesagt, uiuiuiui. Also auch damals ging es auch darum, wollen Sie da so eine Blutuntersuchung machen, wo man halt so diese Gendefekte abruft? Und dann habe ich zuerst gesagt, weiß ich nicht. Und dann hat dann diese Ärztin gesagt, von der Feindiagnostik, ja, das ist doch wohl klar, dass Sie das machen. Oder wollen Sie der Gesellschaft mit einem behinderten Kind auf der Tasche liegen?
Nicht dein Ernst.
Doch.
Nicht dein Ernst.
Doch, doch. Und dann habe ich so, krass irgendwie, weil das impliziert ja zwei Sachen. Das impliziert, dass man auf jeden Fall kein behindertes Kind haben wollen würde. So, wo ich auch schon sage, wer sagt denn das überhaupt so? Und das Zweite eben auch von wegen verantwortungslos so, ne? Ja, und also dementsprechend hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, also da rühre ich nicht nochmal dran. Und dass ich dann ein zweites Mal schwanger geworden bin, das war dann auch irgendwie alles andere als geplant. Ich habe mich dann trotzdem gefreut und habe gedacht, wieder mal trickst mich das Leben irgendwie aus. Und habe dann eben dementsprechend irgendwie natürlich schon immer, wenn es um das Thema Geburt ging, gedacht, ei. Und es war auf jeden Fall total klar, ich kann unmöglich in dieses Klinikum hier in der Stadt gehen, weil in dem Moment, wo ich diese Räume sehe, ist bei mir irgendwie Ende Gelände so. Das heißt, es muss ein anderes Klinikum her. Und dann haben wir uns zwei angeguckt. Und bei dem einen habe ich dann einfach gesagt, ja, habe ich irgendwie aus dem Bauch raus, ja, irgendwie, ja, so. Weil die auch so sagte, ja, das ist schön, dass sie das irgendwie auf einem natürlichen Weg wollen, aber ihnen muss klar sein, wenn die Geburt in irgendeiner Weise eine ähnliche Fahrt aufnimmt, dann müssen wir früher reagieren, als es beim letzten Mal der Fall war. Und da müssen Sie sich einfach auch vorher mit dem Thema anfreunden. Es kann einfach sehr gut auch ein Kaiserschnitt werden. Mhm. Die Chancen stehen sehr hoch. Mhm. Und das fand ich irgendwie so gut, weil das war so klar und deutlich. Und das war auch klar, die achten von vornherein und wieder rauf. Die wissen um mich und die sagen aber auch, wir versuchen das trotzdem. Da hat nämlich das eine Klinikum auch gesagt, wir machen das nicht. Mhm. Ja. Das ist uns irgendwie zu heiß. Ja, und dann war es eben dann halt auch so, dass, es ging irgendwie gut los. Und ich hatte versucht, wirklich auch, ich habe gesagt, irgendwie, ich will nicht im Bett abhängen und so, mhm. ne? Und dann war es eben so, dass ich mich sehr lange bewegt habe und eigentlich. Also insofern es einem so gut gehen kann bei einer Geburt, ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich bin zumindest irgendwie noch klar mit an Bord bei dem Ganzen, war es dann eben trotzdem auch wieder so, dass es irgendwann so wie nicht weiterging. So, also was in meiner Akte irgendwie Geburtsstillstand irgendwie dann so hieß. Und diese Warnleuchte bei mir natürlich blinkte, bei Vivian auch massiv so, der nur irgendwie daneben immer stand im Sinne von, Moment, stopp, wir wollen jetzt nicht wieder das, da wollen wir bitte jetzt nicht hin und so. Ne? Und dann sagte sie halt irgendwann auch das böse Wort Saugglocke und wir beide so, wirklich so. Vivian, ich muss sie mal kurz sprechen. So. Und hat dann halt irgendwie dieser Ärztin, die die ganze Zeit an unserer Seite war, die sehr viel mit uns geredet hat, die alles andere als sympathisch war, aber die war die ganze Zeit da. Mhm. Und es war ein Sonntag. Also wir haben der schön den Sonntag zerschrotet. Und die hat halt irgendwie, die hat sich das von ihm angehört und hat gesagt, ich weiß das alles, aber dieses Kind, sie deutete auf meinen Bauch, kommt da raus. Sie deutete auf meine Vagina. Und dann dachte ich, okay, so. Und ich habe ganz oft in der Geburt gesagt, was soll ich machen? Das habe ich zum Beispiel beim ersten Mal auch nicht gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich mache scheinbar ja das Falsche. Weil würde ich das Richtige machen, würde ja was passieren. So, die immer nur so, nein, weitermachen und so. Ne? Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, haben Sie das Bedürfnis zu pressen? Ich, ja. Ja, dann pressen Sie. Okay. Das Ergebnis war, dass ich 3 Stunden gepresst habe. Also wie eigentlich, wie hast du es eben so schön genannt, die Austreibungsphase.
Austreibungsphase hieß das, glaube ich. So das letzte Stück, wo man dann nur noch so rumpresst.
Richtig.
Durchzieht.
Da, der Haken bei der Sache war nur, dass das noch gar nicht das letzte Stück war. Sonst hätte das auch nicht so lange gedauert. Also so. Und ich dann irgendwann so kaputt war, dass ich eingeschlafen bin. Kurz eingeschlafen, dann wurde ich unsanft geweckt. So, ey, das geht nicht, schlaf hier, das geht nicht. Und so. Und Vivian hat gesagt, zu dem Zeitpunkt war mein Gesicht schon quadratisch. Also so aufgepfiffen. Und sämtliche Adern in meinen Augen waren geplatzt. Das heißt, ich sah schon aus wie ein Zombie. Und es hat dann so, glaubt, dass das mit dem Pressen vielleicht geht das auch irgendwie anders. Und dann kam halt die Saugglocke zum Einsatz. Und dann war es halt eben so, mir war zu dem Zeitpunkt wirklich schon alles egal. Und ich habe gedacht, jetzt gleich macht's Schnipp und es wird der Kaiserschnitt gemacht. Das war für mich klar. Und dann hat sie eben so, jetzt dies, jetzt jenes, so. Und es macht flutsch. Ja. Und sie wirft mir so ein Baby auf die Brust. Und ich habe gedacht, Das war über, Was jetzt? Wie jetzt? So, und ich habe echt von einer Sekunde auf die andere war bei mir alles, das war wie einer zieht den Vorhang auf und sagt, hey, die Sonne scheint und so. Aber ich konnte das so nicht fassen, dass das jetzt geklappt hat. Mhm. Ich hatte damit schon komplett abgeschlossen. Ja. Ich habe das jetzt nur noch mitgemacht, weil ich dachte, ja komm, jetzt ich mache das wie immer. Ich mache das jetzt bis zum Ende. Das wird halt nichts. Ich spüre, das wird nichts. Mhm. Und dass das jetzt dann dass plötzlich da dieses Baby da irgendwie wie so, Vivian hat so gesagt, die hat das so wie so fast so ein bisschen wie geworfen, dass das so flutsch, so zu mir so hochgeflutscht ist. Und das war der absolute Wahnsinn. So. Ich habe dann allerdings schon auch gemerkt, nicht nur die Adern in meinen Augen sind in Mitleidenschaft gezogen, sondern ich hatte Hämorrhoiden vom anderen Stern. Durch dieses Pressen, 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 stundenlanges Pressen so. Ich habe nur so gedacht, oh Gott, oh Gott. Ich habe das richtig gespürt. Und das hat mich so schon so, oh wei, das wird ganz, ganz schlimm. Und das war auch nicht sehr schön, muss ich sagen. Also das war krass. Also da haben die mir auch auf der Station noch so zwei bildschöne arabische Ärzte vorbeigeschickt, die reinkamen und sagen, ah, dürfen wir mal einen Blick werfen? Und ich so, nein. Ich möchte das nicht.
Haben Sie nicht eine hässliche Frau aus der Gegend?
Haben Sie nicht jemand? Ja, genau. Ich möchte nicht, dass ihr das tut. Na gut. Und beide so. So. Ja, oh Gott. Aber es war trotzdem so, dass die, dass der Eindruck auch von diesen beiden Kindern so verrückt ist. Weil ich habe ja gesagt, der Milo hatte diese weit offenen Augen und die Pina war das komplette Gegenteil. Die Pina war. Also die Augen waren quasi versiegelt. Das ganze Kind sah aus wie so ein kleiner Preisboxer, also so ganz so gedrungen, so ganz viel Haare und total in sich versunken. Und unheimlich ein lustiges Baby, aber eins, wo ich dachte, ist das wirklich meins? Also keinerlei Ähnlichkeit mit irgendjemandem so, und aber eben so auch völlig vom Temperament her eben so ganz anders, als das bei Milo war. Und eben so irgendwann hat die Hebamme noch mal zu mir gesagt, dass das natürlich auch man jetzt sagen könnte, dass Kaiserschnittkinder dazu neigen zu sagen, nimm es mir ab. Ja. Und dass die anderen Kinder eher so sind, ich mach's selber.
Ja, finde, also da, ich bin selber ein Kaiserschnittkind und habe eine Mutter, die auch mehrere Kaiserschnittkinder geboren hat und das auch lange schlimm fand, dass sie das auch nicht in Anführungszeichen geschafft hat. Und dieses Saying ist uns als Familie halt 100 Millionen Mal begegnet auch, ne? Dieses, ja klar, sind ja Kaiserschnittkinder und so. Und für mich ist das so ein bisschen wie, also ich will es dir nicht absprechen, ich weiß ja noch gar nicht deine Meinung, aber irgendwie aufgrund eigener Benennung finde ich das so ein bisschen wie Sternzeichen. Also, weißt du, also ich will den Moment nicht schmälern, aber dass das dann irgendwie so für immer dein Temperament bestimmt, ob du dich da jetzt einmal durchgewurschtelt hast oder nicht. Also ich empfinde mich schon auch eher als machende und gestaltende Person. So.
Ja, so nehme ich dich auch wahr.
Also ich habe ja in meinem Freundesfamilienkreis da ganz, es gab Leute, die von Anfang an gesagt haben, nur Kaiserschnitt, die anderen nur natürlich. Bei vielen ist es eine Mischform, weil es eben so nicht geklappt hat. Und ich habe das dann auch ein paar Mal am Anfang mal gehört. Und wenn ich dann, also ich kann es auch nicht bestätigen, theoretisch. So, also es wäre mir bisher nicht aufgefallen, dass die Kaiserschnittkinder dieses Naturell grundsätzlich haben und die natürlich gekommen sind so.
Also vor allem nicht, dass ich das dann ein Leben lang durchziehen soll. Ich glaube, das ist das, was mich stört. Dass das vielleicht am Anfang irgendwie, da spielen ja so viele Sachen noch eine Rolle, die Hormone oder auch durch das Vaginalsekret werden die ja auch irgendwie auf angeblich auf eine sehr gesunde Art und Weise imprägniert mit allen möglichen Bakterien. So, das bestimmt ist an vielem was dran. Ich glaube, wo ich nur mich irgendwie aus privaten Gründen einhake, ist, wenn es heißt, so die Kaiserschnittkinder sind nicht so handlungsfähig wie die anderen, das ist mir zu leicht irgendwie.
Also, wenn ich mir als Nicht-Mutter ein Urteil erlaube, also ich glaube, dass es definitiv eine Prägung hat. Und nicht nur der Milo, der halt selber ein Trauma bekommen hat, weil das für ihn ja auch Stress pur war. Ich glaube auch, dass es was macht,
ja,
ob
auf
du
jeden
diesen
Fall.
Weg mitmachst.
Auf jeden Fall.
Oder ob du Knall auf Fall rauskommst, ob du direkt der Mama hingelegt wird, nicht. Das glaube ich alles nicht.
Das ist ja auch beweisbar mit diesem
beweisbar.
Bonding und so.
Ich glaube nur, dass man mit Prägungen, die man bei der Geburt kriegt, wie mit jeder Prägung unterschiedlich umgehen kann. Und dass sich das dann bei einem so entwickelt, bei anderen so, bei anderen vielleicht auch einfach ausschleicht oder so, keine Ahnung. Ja. Also prägend ist es sicher, aber ich würde auch sagen, ob das jetzt sein ganzes Leben prägt, weiß ich nicht.
Wie so oft ist der Gläuber einfach eine tolle Vernunftsinstanz für ein gesundes,
ja, das stimmt,
ein gesundes Mittelmaß.
Ne? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe, ich denke nur laut in diesem Fall.
Das hast du gut gemacht.
Es fehlt mir natürlich, anders als euch, jeglicher Erfahrungswert. Deswegen bleibt mir da gerade auch nur der Kopf. So, ja.
Es ist halt irgendwie, es ist halt verrückt, dass da hatte ich auch fast so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen dem Milo gegenüber, dass ich eigentlich relativ unumwunden sagen würde, dass das der glücklichste Moment meines Lebens war.
Ja. Als Pina dann bei dir lag.
Ja,
ja, ja, klar.
Ja. Also ohne, da gibt es keinen Moment, der da ranreicht.
Ja.
Und ich meine, und er ist ja eben natürlich, er ist ja auch geboren und er ist auch da und über ihn habe ich mich natürlich auch massiv gefreut auf eine Art so. Nur eben so quasi dieses Gesamtpaket, das kannst du natürlich nicht wegmachen irgendwie. Und eben mal ganz davon abgesehen, dass ja auch, was ich gesagt habe, dieser ganze Chemie-Cocktail, den ich ja dann auch noch intus hatte bei der ersten Geburt, das war ja auch was, was komplett nicht da war. Mhm. Bei der zwei, da war keinerlei irgendwie Tropfgedöns. Mhm. So. Und das, also das ist natürlich irgendwie sowas, wo ich irgendwie so gedacht habe, ah ja, krass, also dieser Unterschied, ich hatte mir zwar natürlich vorgestellt, dass der sehr groß ist, aber der ist schon irgendwie Wahnsinn, dieser Unterschied.
Ja. Ja, super nachvollziehbar, also komplett nachvollziehbar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das von meiner Mutter als recht großes Kind oder so in dieser Ausdifferenzierung hören, mir würde es wahrscheinlich emotional so gehen wie dir und aus Kinderperspektive würde ich sagen, kann man das auch nachvollziehen, dass wenn das eine mit großem Schmerz und Chaos und Angst verbunden war und das andere so entgegen der Erwartung dann leichter ging, nachvollziehbar, oder?
Also es ist, wie sagt man, es ist, was es ist, ne?
Ja.
Das ist, und es ist natürlich auch, also um nochmal auf dieses erste Ding zurückzukommen, mit dem sind Kaiserschnittkinder anders als Kinder, die natürlich geboren wurden, würde ich das auch auf keinen Fall pauschal unterschreiben. Der Punkt ist nur, dass ich anders bin oder anders war.
Mhm.
Und dass sich das natürlich auch übertragen hat und dass ich da auch mich immer noch dabei ertappe, dass ich bei Milo viel schneller bei irgendwas alarmiert bin als bei Pina.
Ja. Krass.
Ja. Das ist und so, und da versuche ich immer so sehr, mich selber irgendwie von wegzubringen. Aber das ist echt so in mir drin. Das ist echt Wahnsinn irgendwie. So, denke ich, hey, jetzt, warum? Warum bin ich bei ihm immer sofort die Feuerwehr und denke, oh, der Milo, oh Gott, mein Milo, der ist da gefährdet oder der ist so dünnhäutig und der ist so dies, der ist so jenes und so. Und bei Pina denke ich, ach, die Pina, die macht das schon.
Ja, aber du hast Milo eben ganz, also Milo war anders als Pina und du hast ihn unter ganz anderen Umständen kennengelernt mit all dem Rucksack, den ihr da zusammen hattet. Und er war nun mal einfach auch ein Baby, was viel wach war und ängstlich war und geweint hat und nicht gut geschlafen hat. Und Pina, wenn ich mich, korrigiere mich, meine ich, ist ja dann auch so irgendwie mit dieser Familie reingeploppt und die hat auch von Anfang an eigentlich sehr gemütlich vor sich hin
existiert.
Ja, so. Also das prägt ein Jahr, oder? Also, ja.
Schlafen fand sie auch ein bisschen überbewertet, so. Aber sie hat auf jeden Fall, ist ja auch eh klar, ne? Die Zweiten sind ja da natürlich auch, sind die Eltern schon viel entspannter und du kommst in was schon läuft, rein. Bist vielmehr auch damit konfrontiert, einfach mitzumachen. Und das ist natürlich ein totaler Unterschied. Also für alle Zweitgeborenen. Und die Erstgeborenen müssen dann irgendwie so ihre Privilegien hergeben. Und deswegen ist man teilweise dann auch damit beschäftigt. Und das, und Pina war halt immer so, ach ja, ich bin ja irgendwie auch noch dabei und habe irgendwie gute Laune so. Und das ist schon wirklich sehr unterschiedlich.
Mhm.
auf jeden Fall. Aber die, ja, also die, diese ganze Strecke, jetzt wo wir die auch nochmal hier so durcherzählt haben, mir kommt es halt manchmal dann trotzdem irgendwie so irgendwie unwirklich vor. Und auch so ein bisschen wie, dass ich jetzt schon wieder so denke, habe ich das jetzt irgendwie größer gemacht, als es war oder so. Also das ist irgendwie auf jeden Fall immer so eine, das ist zum Beispiel ja auch nichts, was ich eigentlich ungefragt einer Schwangeren erzählen würde. Mhm. Weil du eben mal so gesagt hast, von wegen, ja, es bereitet ja einen auch keiner drauf vor, aber man will ja auch keine Horrorgeschichten erzählen.
Naja, aber das ist ja eine Möglichkeit, wie es ausgehen kann. Also,
ja, aber hättest du das als Schwangere hören wollen?
Auf jeden Fall. Ich habe das auch dezidiert eingefordert. Ich bin so ein Kontrollfreak. Ich kann so wenig gut loslassen. Ich wollte alles wissen. Ich wollte alles in aller Härte wissen. Aber das kann man ja jetzt auch nicht auf alle anderen übertragen.
Nee, vor allem hast du gerade gesagt, du hast es eingefordert. Es wurde dir nicht ungefragt erzählt. Also ich würde das einer schwangeren Frau so eine Geschichte auch niemals ungefragt erzählen. Weil du nicht weißt, das ist ja, du weißt ja nicht,
super schwierig,
wie die tickt. Du kannst höchstens, wenn du glaubst, die ist so blauäugig, dass sie denkt, schmerzlos wird der Schwan das weißgewandete Kind ablegen. Dann vielleicht mal überlegen, wie bereitet man sich darauf vor, dass es wehtun könnte. Aber es ist was anderes als eine Geschichte wie die von dir, Anja, wo ja wirklich auch alles schief geht.
Es ist wahrscheinlich ein Thema, wo du es nie komplett ganz richtig machen kannst, außer du fragst, willst du was hören?
Genau.
So, ich hätte was zu erzählen, das ist so mittelnormal oder das ist ganz übel. Wahrscheinlich gibt es da gar nicht so ein richtig und falsch. Nur generell habe ich eben das Gefühl, tendenziell wird mir ein bisschen wenig drüber gesprochen. So Einzelfallentscheidungen gut und gerne, aber generell ist mir das zu blackboxig, diese Phase.
Ja. Ich finde ja geil, dass bei Fabian ein Schwan die Kinder bringt. Also das ist ja irgendwie so ein Leiharbeiter, weil das macht doch eigentlich der Storch.
Im Schwäbischen nicht.
Wirklich?
Nee, im Schwäbischen ist es ja echt nicht. Die Schweben haben ja damals 1400...
Nee, erzählt Scheiße.
Nee, okay, es ist der Storch.
Manchmal muss ich ihn eine Sekunde angucken. Manchmal glaube ich es ihm noch für eine halbe Sekunde.
Ja, es ist immer... Ich komme zu früh mit konkreten Jahreszahlen. Ja, damit fliege ich meistens auf. Ich muss unkonkreter bleiben bei meinen Geschichten.
Dies ist eine kleine Werbeunterbrechung. In unseren Shownotes findet ihr ein PayPal-Konto. Und wir würden uns sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung freuen. Fabian und ich machen das Projekt sehr, sehr gern, aber auch komplett for free. Und wenn da ab und zu was in die Kaffeekasse käme für Fahrten und für Technik, würdet ihr uns sehr, sehr fröhlich stimmen. Solltet ihr andere Fragen haben oder auch erzählen wollen, gilt wie immer unsere E-Mail-Adresse butterbeidiepsyche@posteo.de. Wir freuen uns über eure Post und wir freuen uns über eure Euros. Ciao.
Ich habe noch ein Thema, eine Frage.
Ja.
Und da muss ich kurz ausholen, aber nicht allzu weit. Und zwar, ich habe die Anja kennengelernt am Theater. Wir hatten nur ein Jahr zusammen dort, aber wir waren von Tag 1 sehr, sehr innig und eng. Und meine allererste große Rolle auf der großen Bühne war sie, meine Mama. Ja. So, und ich muss auf das Stück nicht näher eingehen, aber es war einfach eine Großfamilie und Mama musste den Laden schmeißen. Und es war für uns beide aufregend, weil für mich die Titelrolle, ich war auf dem Plakat und zum ersten Mal. Und ich war auch ein Alien und ein Nerd, also so. Und für Anja aber...
Alles, was du auch wirklich bist.
Eben. Für Anja viel, viel schwerer, weil eigentlich ein bisschen zu jung für die Rolle, aber vor allem musste der Motor sein. Also das war die Hauptrolle. Das Stück hieß nach mir, aber Anja war die Hauptrolle, musste den Laden schmeißen. Und also inhaltlich, wirklich als Mama in dem Fall und schauspielerisch. Und du warst damals einfach schon so mütterlich und eine Mutter. Und ich find's immer noch schön, an die Proben zurückzudenken, weil wir mussten uns 6 Wochen einfach dauernd lieben. Also ne, die anderen Kinder haben mal eins draufgekriegt, aber Anja und ich, das war eigentlich das Einzige, was wir zusammen zu spielen hatten, war bedingungslose Liebe. Das war wahnsinnig schön.
Auch das ist Prägung einer Freundschaft.
Das heißt, ich glaube, mehr muss man über Stück nicht wissen, aber Mutter sein lag dir irgendwie schon immer, ohne eine zu sein. Also du hattest diese Attribute, auch als Schauspielerin, den Werkzeugkasten. Und jetzt meine ich, wie hat sich Schauspielerin sein oder vielleicht auch Spielen an sich verändert, seitdem du wirklich Mutter bist?
Also das Stück, was wir gespielt haben, war halt für mich wirklich so schön und lustig, weil ja ihr wirklich alle männlichen Mitglieder des Schauspielensembles irgendwie meine Kinder plötzlich waren und das für mich keine Sekunde eine Frage war. So, und ich auch für jeden eigentlich so ein bisschen so denke, der kriegt einen Klaps, der kriegt einen Schokoriegel, der kriegt eine Tasse Kaffee. Also das war irgendwie völlig so für mich überhaupt keine Frage, dass das so sein könnte. Ja. Und da war ich selber ein bisschen überrascht, weil ich natürlich auch vorher noch nie so eine Art Mutter gespielt habe. So.
Und du warst von deinem ältesten Kind, dem Schauspieler, der dein ältestes Kind gespielt hat, ihr wart alterstechnisch nicht weit auseinander, das muss man auch nochmal sagen. Deswegen meine ich mit eigentlich zu jung von der Vorstellung. Ja,
ja, genau. Ja. Also das ist tatsächlich, das fand ich irgendwie so, das hat mir so doll Spaß gemacht. Und ich habe auch, dadurch, dass das auch alles Menschen waren, die ich extrem mochte, habe ich diese Probenzeit tierisch genossen. Und wir hatten da ja auch irgendwie so eine verrückte Blase irgendwie so miteinander.
Ja.
Und ich habe seitdem natürlich etliche Kinder jetzt gehabt, wo ich gar nicht das groß unterschiedlich finde tatsächlich. Also es ist immer für mich so, dass ich merke, es fällt mir überhaupt nicht schwer, hinter der Kollegin oder dem Kollegen einen Schritt zurückzutreten, weil es natürlich in den meisten Stücken so ist, es geht um den jungen Menschen. Mhm. So, also vor allem in den Klassikern. Da geht es selten um die Mutter, sondern es geht halt um die Luise, die sich halt in den Ferdinand verliebt und jetzt hat sie ein Problem an der Backe. So. Und da fällt mir einfach auf, dass ich natürlich durchs Muttersein sehr geduldig bin, sehr empathisch und auch manchmal wirklich so schon versuche, so wie vorzutasten, wie das dann ist, wenn meine Kinder in dem Alter sind. Also ich versuche schon mal so eine Idee davon zu kriegen, wie man einem Kind begegnet, was kein Kind mehr ist. Mhm. Und das ist so, das ist für mich immer eine total verrückte Reise, weil ich dann so denke, ich habe dann quasi so eine erwachsene junge Frau im Arm, also jetzt mal so als Beispiel bei Kabale und Liebe, die sagt, sie bringt sich um. Und Mama, komm damit klar, aber ich werde mich umbringen. So. Und du versuchst jetzt dein Kind von diesem Selbstmord wegzubeten irgendwie. Und dann haben wir da, also es war eine ganz tolle Regisseurin und wir haben da quasi Text dazu erfunden. Ich durfte da irgendwie frei improvisieren.
Krass, das war mein erster Impuls. Wie macht man das mit diesen sperrigen Schillertexten? Deswegen super krass. Das wär,
gar nicht.
Okay, also du hast improvisieren dürfen.
Ja, ich durfte improvisieren, weil Schiller hat da gar keine Mutter vorgesehen in dem ganzen Ding. Da geht's ja nur um den Vater so. Aber ich durfte da improvisieren und dann war das tatsächlich so, ich habe dich in meinem Bauch gehabt. Ich habe dir die Brust gegeben. Du bist quasi wie mein rechter Arm. Mein rechter Arm kann nicht was machen, was so gar nicht das ist nicht vorgesehen. Hör auf damit und ich bring dich weg. Wo soll ich dich hinbringen? Ich bring dich, also so als könnte ich das noch. Was man kann mit einem Kleinkind, dass man sagt, ich schnappe dich, ich bring dich hier weg, wohin, wo es anders ist. So. Und die Pauline, die da meine Tochter gespielt hat, als wir da diese erste Probe hatten, die hat gesagt, Gott, das ist so schrecklich, wenn eine Mutter quasi sagt, bleib, das ist natürlich total stark, weil du als Kind natürlich genauso denkst, das kann ich dir nicht antun. So, deswegen, das war für uns beide, wie gesagt, von Schiller nicht vorgesehen, nicht existent, aber das war für uns beide immer so ein Moment, wo es wirklich so ein bisschen sich das auch so tschock, so zwischen uns so geschlossen hat, der Moment. Und das ist auf jeden Fall, sage ich jetzt mal ganz frech, das würde ich anders spielen, wenn ich keine Kinder hätte.
Ja.
Und generell ist das für mich, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das so wird, wenn die Kinder so pubertieren und wenn man eben diese, im Moment habe ich noch relativ viel Einsicht und viel Kontrolle. Die größte Zeit verbringen die Kinder mit mir und verbringen sie gerne mit mir. Und das wird sich ja irgendwann ändern. Also eigentlich laut Statistik sind schon 10-Jährige nur noch 25% mit der Familie zusammen. Das ist bei uns ganz anders. Also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit den beiden. Und der Moment sozusagen, wo man vertrauen muss, dass das für die jetzt, dass die irgendwie ihren eigenen Kram so machen und so, den, vor dem habe ich ganz schön Respekt. So, aber der wird natürlich kommen. Mhm. Und wenn ich so in solchen Spielsituationen auf der Bühne bin, übe ich das manchmal schon so, so wie so ein bisschen. Und schmeckst du in diese Energie rein. Also, und auch eben natürlich, klar, das sind ja dann auch immer erwachsene, junge Menschen, die schon so alles haben, also ihre Sexualität haben, so einen erwachsenen Körper haben, so ganz anders riechen als Kinder riechen und so, ne? Und ich tauche da immer sehr ein und ich habe einen Moment gehabt mit einem männlichen Kollegen. Da haben wir quasi, ging es quasi um einen Moment, dass jemand so wie so in so einer Dia-Show so kurze Momente der Kindheit hat. Und das sollten sozusagen behütete Momente sein. Und der allererste Moment war, dass ich ihn im Arm habe. Mhm. Das ist natürlich ja ein erwachsener Mensch.
Das ist schwierig.
Und es war halt immer, es musste immer irre schnell gehen. Es war vorher, hatten wir ganz viel Choreo, waren mega außer Atem so. Das heißt, ich war immer so kniete also immer auf der Bühne. Er kam quasi hinterher, legte sich in meinen Arm. Dann haben wir uns angeguckt. Und dann war das auch immer so ein Moment von, dass er immer so machte wie so. Und ich so ein bisschen so wie. Also auch immer sowas, wo ich dachte, ja genau, das ist sowas Archaisches. Man weiß nicht, was es ist, aber es ist was Archaisches, was, ja, was irgendwie manchmal passiert, so wie du auch mal gesagt hast, Fabian, okay, oh Schreck, die Mama legt mir die Hand in den Nacken und es macht irgendwie wusch, ja, irgendwas will rausfließen. So.
Ja, genau. Ja, das, aber man, das ist ja auch, wenn man es dann spielt, man fasst sich anders an. Man hat eine andere Begegnung. Und wenn es nur ist, ich muss gerade dran denken, ich habe, glaube, die ersten 4 Jahre am Theater noch keinerlei Bartwuchs gehabt. Das heißt, ich war immer das Kind in allem. Und außer das eine Mal war es auch immer dieselbe Kollegin, die meine Mutter war, in allen Kinderstücken und Märchen und so. Und ich hatte mit der, also ich war nicht so eng befreundet wie mit dir, aber wir kamen ja klar. Dann hatte ich Bartwuchs und die Kollegen wurden jünger, ich war da raus. Und dann gab es nochmal eine Krankheitswelle. Und ich habe innerhalb von 3 Wochen alle Dschungelbuchtiere gespielt. Und dann ist Mowgli auch noch krank geworden. Und dann hat der Intendant wirklich gesagt, Bart ab, du bist der Mowgli morgen. Ich habe gedacht, ich spinne. Und da war die Kollegin wieder die Mama Wolf. Und es war so krass, als wir dann in einer Szene da zusammen kuscheln sollten, recht am Anfang. So, wir haben uns beide angeguckt und meinten später, das war so schön, weil das ist so anders. Das kannst du nicht, wenn du dich privat umarmst oder wenn wir vielleicht sogar mal ein Paar waren in anderen Stücken. Das ist was völlig anderes, als wenn du Kind und Mama spielst. Und das war so schön. Ich wollte gar nicht aufhören, diese Szene zu spielen. Ich wollte da immer bei Mama Wolf liegen. Ich habe gedacht, das ist einfach krass, wie du dich erinnerst wieder. Ja,
ja, total. Das ist ja, die ist ja geil, die Geschichte.
Ja, das war echt.
Ja, mir ist gerade fällt mir noch ein, dass es ist, ich spiele ja gerade auch die Gertrud und also in Hamlet, und da hat ja zum Beispiel eben auch Shakespeare nahezu keine Mütterlichkeit vorgesehen für diese Figur. Und das ist zum Beispiel was mir extrem schwer gefallen ist. Mhm. Das heißt, irgendwie der Kollege, der den Hamlet spielt, der jetzt auch altersmäßig gefühlt nicht so weit von mir weg ist und mit dem ich zeitgleich auch ein Paar spiele, ist trotzdem in dem Moment für mich ganz klar, das ist mein Sohn. Und der steht da so in der Landschaft rum und man sieht 10 Meter gegen den Wind, der Kerl hat ein Problem. Ja. Und ich darf mich dem aber nicht widmen. Ja. So, das ist für mich so verkehrt an diesem ganzen Stück. Also das würde dem Stück so sehr was geben, wenn man, also es gibt ja natürlich diese große Szene, aber die Szene ist weder vorher noch hinterher angebunden.
Ja.
So. Und das ist so schade. Also ich finde, wenn man noch stärker eben sehen würde, diesen Konflikt zwischen den, ja eben der Mutter, die sieht, natürlich ist das ein erwachsener Sohn, aber es ist trotzdem, sehe ich in dem auch noch das Kind. Und der war auf jeden Fall schon länger da und schon länger nah bei mir als dieser neue Mann.
Ja.
Und natürlich ist das auch sowas, dass ich das auch super finde, zu sagen, mir steht als Frau auch zu, dass ich eine glückliche Beziehung haben darf. Und dieser erwachsene Junge kann jetzt auch einfach mal sein Ding machen. Der kann das. So, man sieht, ein lehrt die Geschichte, er kann es nicht. Und hinterher sind alle tot. Aber egal, man kann es zumindest behaupten. Und im Endeffekt ist es aber so, dass eben, ich glaube, wenn man da noch ein bisschen diese Mutter aussehen würde, würde das Ganze ja noch viel tragischer und viel ja. beschissener, als wenn die so komplett weggemogelt wird. Mhm. Und es gibt, ich meine, klar, dann sagte der Regisseur, aber es gibt diese Mütter, die gibt es und so. Ich denke, ja. Kümmer du dich mal um die Väter im Stück und lass die Mütter sich um die Mütter kümmern, weißt du? Also das fand ich halt an dieser jungen Regisseurin so toll, dass die gesagt hat, zeig mir die Mutter, die Schiller nicht vorgesehen hat. Zeig sie mir. Ich möchte die gerne im Stück haben. Ich möchte nicht, dass die Mutterstelle leer bleibt. Mhm. So. Und es ist halt bei vielen Klassikern, die ja nun mal auch von Männern geschrieben sind, ist die Mutterstelle auch sehr leer.
Ja.
Und ich spiele wirklich sehr, sehr gerne Mütter und finde das auch wirklich tollen Fachwechsel. Aber es ist eben auch oftmals sind die sehr flach gehalten, ja. diese Mütter. Und um nochmal die Frage einmal knapp zu beantworten, ist es ein Unterschied, aber wie ich habe das vorher auch schon sehr gerne gemacht und deswegen habe ich quasi grundsätzlich mit Mütterlichkeit kein Problem. Und ich glaube, dass da auch ein bisschen die Schere bei Schauspielerinnen auseinandergeht, dass ich mehrere, als ich selber Anfängerin war, Kolleginnen hatte, die Bock hatten, Mutter zu spielen, völlig unabhängig davon, ob sie selber Mutter waren oder nicht. Und es gab die Kolleginnen, die gesagt haben, ich möchte eigentlich nicht Mutter spielen. Ich bin eigentlich noch gar nicht im Mutterfach. Ich bin eigentlich noch die junge Geliebte. So,
ja.
Dass das so quasi der Konflikt ist, dass man sich natürlich auch mit dem Älterwerden irgendwie anfreunden muss.
Und mit dem undankbaren Ding, was du eben sagst, dass sobald du bei Mutter bist, Angst hast, bei Müttern zu bleiben und die, ne, und zu wissen, das Fach hat nicht so viel Futter.
Ja.
Wie die Geliebte oder so, ne? Das ist es ja, ja einfach. Die Kollegen wissen ja das Repertoire, was dann kommt, vielleicht. Ja.
Mm, genau. Dass es sowas hat, von wegen, ich will jetzt ab jetzt nicht nur dienen oder so, ne?
Ja.
Und das ist eben so ein ganz interessanter Moment, wenn du selber quasi das Kind spielst und sich die Kollegin weigert, deine Mutter zu spielen. Das ist also wirklich ein spannender Bühnenmoment, weil du so denkst, so, hallo, du bist eigentlich meine Mutter und bist da die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Jugendlicher daherzukommen als ich. So.
Ja, verstehe ich. Nee, aber das konntest du von Anfang an, vielleicht zum Abschluss. Möchte ich das noch erzählen, dass in diesem Stück, bei dem wir uns kennenlernten quasi, gab es halt den ältesten Sohn, der um Rat gefragt wurde, der mittlere Sohn, der alles falsch macht, immer eins hinten draufkriegt und das Baby, das einfach immer umsorgt wird, das war ich. Und zwei Jahre später waren
es wir. Es gab auch noch zwei Töchter.
Ja, aber die waren nicht, sondern wir drei Schauspieler. Wir waren nämlich auf deiner Hochzeit. und haben am nächsten Tag aufgeräumt und es war so unfassbar lustig, wie sie dauernd den Kollegen, der den ältesten Sohn gespielt hat, um Rat gefragt hat, was wir jetzt am besten machen. Der mittlere Kollege hat dauernd eins drauf bekommen, weil er zu albern war. Und wenn ich auch nur eine Sprosse auf einer Leiter stand, kam, Monsieur Fabo, bitte pass auf. Das war wirklich, also es hat auch später noch genau diese Übertragung stattgefunden. Das fiel mir nur gerade noch ein. Ja.
Ja, das war eine echte Idealbesetzung.
So ist das mit den Familienrollen, ne? Wenn man die einmal hat, kommt man da nicht mehr raus.
Nee, das, in dem Fall war das alles wieder da. Es war richtig schön. So.
Dafür warst du dann aber auch noch der Master of Disaster und fürs Unterhaltungsprogramm auf meiner Hochzeit zuständig. Und das hat dich ziemlich Nerven gekostet.
Stimmt, die Rolle kriege ich sehr oft auf Hochzeiten und so. Ja, das war schön.
Ja. Das hier war auch wirklich schön.
Das war der Hammer. Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit.
Ja, ich danke euch, ey, boah. Das war jetzt echt einmal quer durch den Gemüsegarten.
Ja. Aber hast du das Gefühl, es fehlt noch was, es ist noch was offen oder bist du zufrieden?
Wir haben jetzt im zweiten Teil, war das alles jetzt ein bisschen so assoziativer. Also der quasi erste Teil war jetzt schon komplett so zugespitzt eigentlich. Ja. Da war für mich jetzt rechts und links nichts, wo ich irgendwie gedacht habe, das gehört da nicht hin. Jetzt so im zweiten Teil war das alles so ein Freestyle, mal da, mal dort gegrast. Da waren jetzt manche Orte dabei, wo ich denke, ja, die waren jetzt nicht so ergiebig. Irgendwie aber irgendwie alles so locker assoziiert, was irgendwie mit dem ganzen Thema irgendwie zu tun hat, vielleicht manchmal auch nicht, so mein Gefühl.
Ich finde auch, das waren zwei sehr abwechslungsreiche 2 Stunden oder sogar ein bisschen mehr.
Ja, 2 Stunden 20 knapp.
Hast du noch was, Nina? Oder wie ging es dir?
Mir geht's. Für mich war so persönlich das. Ach, guck mal.
Das passt ja jetzt.
Auf also, Stichwort.
Für die Hörenden.
Hallo, Milo.
Da läuft gerade der Festgegenstand ins Bild, um den es hier ging.
Alles,
Der jetzt 10-Jährige.
Warte mal ganz kurz, was du schaffst.
Aber dann können wir doch sagen, das ist doch jetzt wirklich der perfekte Abschluss.
Das ist wirklich der perfekte Abschluss.
Milo kommt noch ins Bild. Und, okay.
Das war cool.
Besser geht's ja nicht als Abschluss.
Das war jetzt lustig, ne? Ja. Dass der jetzt noch einmal um die Ecke gesneakt kommt.
Ja, herrlich. Ja. Okay, dann vielen, vielen, vielen Dank, liebe Anja.
Ich danke euch ganz, ganz doll für euer Mitschwingen und das war wirklich was ganz Besonderes. Also das wird in meinem Herzen bleiben und vielen, vielen Dank
bis
an euch.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Mua. Mua.
So, da ist jetzt dieses freche Kind, dieser Milo, der uns so viel Lebenszeit auch gerade beim Sprechen geklaut hat, ist dir quasi durch sein Hereinkommen ins Wort gefallen. Du wolltest nämlich sagen, wie es für dich war. Nina, wie war es denn für dich?
Ich bin sehr glücklich mit dieser Doppelfolge, die wir jetzt hier offenbar geschaffen haben, weil ich auch im Veröffentlichen der ersten Folge, die ja schon draußen ist jetzt, gemerkt habe, dass es mir wirklich ein, Obacht, ganz schlimmes Wort, Herzensthema ist. Mhm. Weil das, was ich in diese Caption geschrieben habe, das ist mir ein Anliegen, dass man offenbar sein Recht auf Zeit für dieses Thema verwirkt, wenn man am Ende ein lebendiges Kind nach Hause nimmt. Es sollten noch viel mehr solche Formate wie uns geben.
Ja, ich bin auch sehr glücklich. Also auch mit dem Anja hat es ja gerade vor der Musik sehr gut zusammengefasst. Dieses der erste Teil sehr stringent und ihre Geschichte.
Ja.
Und der zweite ein bisschen Freestyle quer durch den Gemüsegarten, assoziativ. Und ich fand beides nämlich toll. Also dadurch jetzt auch zwei sehr unterschiedliche Folgen und mich kurz gefragt, ob dieser Schauspieler-Exkursionstrip
Ja, durch den Gemüsegarten
hindurch. Ich wollte Exkurs einfach sagen, aber ja, da haben sich ein paar Silben noch verirrt. Ob der für jedermann so interessant ist, aber ich glaube schon, dass die Geburt eines Kindes mit jedem Menschen was macht und wie du auch Filme guckst, wie du aufs Leben guckst, aber beruflich tatsächlich hat es mich sehr interessiert, wie sich das als Schauspielerin verändert, wenn du dann Mutter auch auf der Bühne sein musst.
Ich finde es auch eine legitime Frage. Ich glaube, es gibt viele andere Berufe, wo es einen ähnlich großen Effekt hat. Wenn du zum Beispiel Ärztin bist oder so, könnte ich mir vorstellen, dass es danach auch vieles anders ist. Oder Polizistin oder weiß nicht.
Klar.
Was fällt dir noch ein?
Wir wissen es ja auch von unserem Freund, dem Notfallseelsorger, dass es da auch gewisse Fälle gab, die mit Kindern zu tun hatten, die er nicht übernehmen wollte, als seine Kinder so alt waren.
Genau. Klar. Ja.
Trotzdem finde ich das mit dem Spielen, weil du verkörperst ja dann das. Also du bist ja in einem Rollenspiel irgendwie drin. Ich wollte noch erklären, weil Anja das angerissen hat, als sie meinte, die Hand in den Nacken legen.
Ja.
Weil es ist, das war nämlich in meiner allerersten Krisenzeit, wo ich noch nicht wusste, was habe ich, wo geht's hin, alles geht gerade kaputt, das ganze Leben ist weg irgendwie und ich konnte nicht schlafen, nicht essen, aber ich konnte auch nicht wirklich drüber, ich wusste ja nichts. Ja. Und da war ich bei Anja zu Besuch und ich weiß doch, dass ich alle 5 Minuten raus bin zum Rauchen, weil ich konnte nicht drin sitzen, ich konnte nicht draußen sein, nix.
Also und, allumfassende Unruhe.
Genau, und ich konnte in der Zeit auch nicht heulen. Ist auch später ist aufgefallen, dass ich Jahre überhaupt nicht geheult habe.
Und ja, dann, mir war das natürlich die ganze Zeit schon aufgefallen, aber naja.
Und dann irgendwann kam Anja raus, obwohl sie nicht raucht, auch schon im Schlafanzug, ich auch, und hat mich einfach nur sehr streng am Nacken gepackt und mich zu sich rangezogen. Und ich habe gefühlt, vielleicht war es auch so eine halbe Stunde durchgeheult.
Sie hat dir die Schleuse geöffnet.
Und das konnte nur sie. Das war wirklich Mama Hasegriff. Ja. Das war wirklich einmal so zack. Das wollte ich nur noch erzählen. Dafür bin ich ihr auch auf ewig dankbar. Das war, das hätte auch kein anderer gekonnt in dem Moment. Das war einfach sie mit einer Mischung aus Liebe, aber auch Strenge. Also man kam da auch nicht raus dann.
Und hatte es ab dann ein anderes Gefühl, dein Lebensgefühl? Also war die Schleuse dann kurz eine halbe Stunde offen oder hattest du ab dann ein besseres Pack an?
Nee, das dauert dann lang. Also es ist nicht so, dass danach dann alles irgendwie gut wurde oder
nein,
so.
Nein, das ist mir klar. Aber
das der ist sehr prägend. Der ist in meiner Erinnerung sehr drin. Das hat damals auch irgendwie gut getan. Und das war einfach krass, was da alles rauskam. Und nur durch diesen Griff und diese Person und wie sie sich anfühlt und riecht und was sie halt für eine Funktion hatte. Ja. Obwohl wir da nicht in einer Stadt waren und nicht oft gesehen haben. Das war dann einfach klar, das ist jetzt ihre Rolle. Also insofern, wenn sie von der Angela gesprochen hat, auch wenn es jetzt zwei völlig unterschiedliche Szenarien sind, aber ein guter Engel kann die Anja sehr, sehr, sehr gut sein.
Das glaube ich. Das glaube ich direkt.
Dann, Anja, wenn du das hörst, vielen Dank für damals, aber vor allem vielen, vielen Dank für diese zwei wunderbaren Folgen Butter bei die Psyche.
Vielen Dank für damals und heute.
Und alle anderen, bleibt gesund.
Bis dann.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.